Lass quatschen. Let's talk. Der Podcast.
Mit mir, Julie.
Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen.
Weil Gutes einfach geteilt werden muss. Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Lass quatschen. Heute über Jobs und Berufung. Wir wollen mit unseren Jobs nicht mehr nur Geld verdienen, sondern auch etwas Sinnvolles machen. Ich weiß auch von so vielen, die auf der Suche nach ihrer wahren Berufung sind. Aber wie soll das gehen? Im Interview mit Ali Malucci gibt es Einblicke und Gedankenanstöße dazu. Wir sprechen auch über die Zukunft der Arbeitswelt und über den Wandel. In dieser Folge erwartet dich ein Motivationsschub und interessante Sichtweisen für Jung und Alt. Hi, herzlich willkommen, Ali. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde zu Beginn sehr gerne deine Geschichte teilen. Magst du dich vorstellen und erzählen, wer du bist, was du machst und wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt tust?
Also mein Name ist Ali, ich lebe in Wien. Ich habe vor einigen Jahren ein Internetportal gestartet namens WhatchaDo. Das ist eine Berufsorientierungsplattform, auf der junge Menschen Einblicke bekommen in die Arbeitswelt. Ich habe das damals gegründet mit einigen Freunden. In der Zwischenzeit habe ich mich ein bisschen weiter verändert. Ich schreibe Bücher, ich bin beim Zukunftsinstitut tätig und mache Ausblicke in die Zukunft quasi. Also wie schaut die Arbeitswelt morgen aus? Ich bin in Schulen unterwegs, bei Jugendlichen, ich bin bei Managern unterwegs und erkläre denen, wie die Jugendlichen ticken. Bei Jugendlichen bin ich, um denen zu erklären, wie die Arbeitswelt funktioniert. Und seit 2013 bin ich europäischer Jugendbotschafter. Also ich versuche, alle Dinge zu tun, um die Gesellschaft irgendwie nach vorne zu bringen, auf Augenhöhe.
Wow, das klingt spannend. Wo sollen wir anfangen? Wie wird man EU-Jugendbotschafter?
Also ich weiß nicht, ob man sowas werden kann. Ich hatte immer diesen Wunsch, ein Sprachrohr der Jugend zu sein. Und die Europäische Union hat 2013 beschlossen oder hat damals festgestellt, dass in der Europäischen Union zwar viele Entscheidungen für die Jugend auch quasi getroffen werden, nur die haben viel zu wenige Einblicke in die Welt der Jugendlichen. Die Jugendlichen haben da zu wenig eine Art so Sprachrohr hinein in die Kommission. Und ich bin damals durch meine Arbeit, bei der ich ja doch wirklich täglich oder wöchentlich hunderte bis teilweise tausende Jugendliche erlebe und mit denen arbeite, bin ich damals vorgeschlagen worden, von der österreichischen Bundesregierung sogar. Und die EU-Kommission damals hat das damals akzeptiert und dann bin ich offiziell EU-Jugendbotschafter geworden.
Klasse, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Was ist dein Warum gewesen?
Ich glaube, so was meine Erfahrung mir gezeigt hat, ist, dass wir Menschen immer zu dem Erwachsenen werden, den wir uns als Kind gewünscht haben. Also wir wachsen heran, wir suchen uns unser Umfeld nicht aus, wir suchen uns unser Geschlecht nicht aus, unseren Vornamen legen andere Menschen für uns fest. Und irgendwann im Laufe dieses Lebens geht es darum, den eigenen Weg zu finden. Und das ist gar nicht so einfach. Und ich bin als Flüchtling nach Europa gekommen. Ich bin im Iran geboren, als ich 2,5 Jahre alt war, sind meine Eltern geflohen. Wir kamen nach Europa, ich wuchs auf in einem Flüchtlingsheim. Ich habe dann so diese klassische Karriere gemacht, die man erwartet, Schulabbrecher, über 40 Jobs und alles, habe dann irgendwann die Kurve gekratzt und die Schule nachgeholt, fertig studiert, habe dann als Unternehmensberater gearbeitet, davor war ich in der IT tätig. Dann habe ich einen riesigen Burnout gehabt mit 25, 26, da habe ich so ziemlich alles verloren, was ich damals hatte und habe dann in dieser Stunde, wo du doch sehr allein bist, in der bist du auch sehr frei innerlich. Also wenn du niemanden mehr enttäuschen kannst, dann in der Sekunde bist du frei. Dann kannst du ein Leben leben, wo du sagst, ohne Erwartungen anderer. Und da kam es dann in die Richtung, mir wirklich die Frage zu stellen, was will ich aus meinem Leben machen? Damals, als ich den Burnout hatte, ist mein Vater plötzlich verstorben, von heute auf morgen. Und ich habe plötzlich gesehen, wie kurz das Leben sein kann, wenn man es nicht lebt. Und ich habe damals beschlossen, alles zu verändern. Bin damals Lehrer geworden, habe unterrichtet in einem Gymnasium. Und als ich ein Kind war, mit 14, 15 Jahren, wusste ich ja selbst nicht, wohin es in meinem Leben gehen soll. Du bist in der Schule, du hast keinen Plan, alle sagen zu dir, du musst dich entscheiden. Du sitzt dort mit 14, 15 Jahren und sagst, Leute, ich habe keine Ahnung über die Arbeitswelt, was soll ich für eine Entscheidung treffen?
Oh ja.
Und was mir damals als Kind geholfen hat, war immer die Möglichkeit, mit erwachsenen Menschen über deren Leben zu sprechen, über deren Job zu sprechen, diese Menschen zu fragen, warum sie tun, was sie tun und Einblicke zu bekommen in den Lebenslauf. Und wenn du mit 10 Polizisten oder Polizistinnen über deren Leben sprichst, dann wirst du merken, dass die zwar alle denselben Job machen, aber der Werdegang dorthin war immer ein ganz anderer. Es ist immer der persönliche Ausdruck, der uns dorthin bringt. Und das wollte ich immer in dieser Welt einfangen. Ich wollte als Kind so eine Art Handbuch mit Lebensgeschichten haben, wo du durchblättern kannst und von Geschichten von tausenden Menschen lernst. Und dann, als ich Lehrer war, 2010, habe ich gemerkt, dass meine Schüler und Schülerinnen, die hatten alle Mobile Phones, alle. Nur sie haben das Zeug verwendet für Selfies und für Katzenfotos. Aber niemand hat es verwendet für Orientierungssuche, obwohl das Wissen der Welt in ihrer Hosentasche war. Und ich habe damals gemerkt, dass es auch keine Plattform wirklich gibt, wo sie sich orientieren können auf Augenhöhe, und habe dann dieses Handbuch mit Lebensgeschichten selbst begonnen umzusetzen. Habe dann einige Freunde hinzugenommen und gemeinsam haben wir dann die Internetplattform gegründet namens Whatcha-Do. Damals mit 17 Videos, wo Menschen über ihre Geschichte erzählen und über ihren Job. Mittlerweile hat die Plattform über 6.700 Videos aus über 100 Nationen. Und so, und wenn du dann einmal beginnst, wirklich in einer sehr dunklen Stunde dich zu fragen, was du wirklich willst, plötzlich ist es klar. Und ich für mich weiß, dass ich Menschen, also jungen Menschen, aber auch in erwachsenen Menschen, dieses Kind wieder dazu bringen möchte, zu verstehen, wer sie sind. Ich möchte Menschen wieder daran erinnern, wer wir am Tag unserer Geburt waren, wie wir zu dem wurden, wer wir sind, dass wir Genies sind, dass wir die Welt schon mit unterschiedlichsten Augen gesehen haben als Babys. Wir haben gehen gelernt, indem wir 100-mal auf die Schnauze gefallen sind, aber wir haben niemals aufgegeben. Das Hinfallen war für uns immer ein normaler Lernprozess. In der Schule wurde uns gesagt, mach keine Fehler, dann bist du gut genug. Wir haben die Muttersprache gelernt, ohne Grundwortschatz, durch unsere Neugierde. Ja. In der Schule sagt man dir irgendwann, dass du sprachlich nicht begabt bist, und dieses Kind ist 30 Jahre später ein Erwachsener oder vielleicht sogar eine Führungskraft, die das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug für die Welt, die sich verändert. Und was wir aber in dieser Welt heute benötigen, sind Menschen, die selbstwirksam sind, die verstehen, dass du nicht auf das Außen warten musst, sondern du musst in dir drinnen diesen Wandel und diese Stärke suchen. Und das ist, glaube ich, meine Lebensmission. Oder nicht, nein, ich glaube nicht, dafür bin ich, glaube ich, geboren.
So schön, danke für die Geschichte und dass du dafür losgehst. Ja, in der Schule kriegt man immer gesagt, was man eher nicht kann. Es wird viel zu sehr auf Fehler hingewiesen als auf Stärken. Und ich würde wahnsinnig gerne das Schulsystem revolutionieren. Da muss unbedingt Umdenken stattfinden. Und ich weiß auch noch, fast als wäre es gestern gewesen. Ich war 17 Jahre und stand kurz vorm Abschluss in der Realschule. Und Ali, ich hatte keinen blassen Schimmer, was ich machen soll. Wohin mit mir? Mhm. Und ich habe mir dann allen Ernstes eingebildet, ach, ich wiederhole die 10. Klasse einfach. Dann habe ich noch ein Jahr mehr Zeit. Dann weiß ich bestimmt, was ich tun möchte.
Ist keine so schlechte Idee eigentlich.
Ja, also unabhängig davon, dass ich es gar nicht wiederholen hätte müssen, weil die Noten da waren. Aber ich dachte allen Ernstes, nach dem Jahr weiß ich bestimmt, was ich machen will. Pustekuchen. Und ich weiß noch, dass ich mich so lost gefühlt habe, so orientierungslos, ja. Und ich habe mich immer gefragt, ist das die Gesellschaft, die einem so vorlebt, du musst unbedingt einen Plan haben, du musst wissen, was du möchtest. Und wenn man sich die Zeit aber nie genommen hat, wie du auch vorher gesagt hast, wie soll man das denn wissen, auch in diesen jungen Jahren? Und ein Vorteil hat es, ich habe wahnsinnig viel gejobbt in der Zeit, wo ich gesucht habe, was ich machen möchte. Ich habe an der Tanke gearbeitet, im Kino, in der Gastro, in der Hotellerie, in Fitnessstudios, weiß der Geier. Und das ist schon viel Erfahrung, die man dann mitgenommen hat. Aber dieses Gefühl ist nicht schön. Und deswegen finde ich das so wertvoll, was du machst. Und hätte ich dich doch mit 17 schon gekannt.
Ich habe mir mit 17 selbst jemanden gewünscht. Also ja. Der irgendwie diese Gelassenheit reinbringt in diese Wahnsinnssuche, weil du machst den Jugendlichen so viel Druck und es ist egal, ob du 13 bist oder 20 Jahre alt, wenn alle um dich herum eine Antwort wissen wollen, wohin es geht, dann kannst du nicht entspannt in diese Welt gehen und die richtigen Entscheidungen treffen. Und wir wissen aber aus der Gehirnforschung, aus der Psychologie, dass wir gute Entscheidungen, die wirklich unser Potenzial ausschöpfen, erst dann treffen, wenn wir wirklich in unserer Ruhe sind, wenn wir unsere Zeit finden. Das ist so wie eine Art Fisch, der sein Wasser gefunden hat. Wenn du den zwingst, in einem anderen Gewässer unterwegs zu sein, wird der irgendwann eingehen. Und ich habe als Jugendlicher auch nicht gewusst, wohin es gehen soll. Und ich habe mir eben immer diesen Erwachsenen gewünscht, egal ob er oder sie, die einfach zu uns kommt und uns sagt, Leute, ihr habt Zeit. Mhm. Nur, das bedeutet nicht, faul zu Hause zu liegen, sondern rauszugehen und auszuprobieren. Wir haben du musst dir vorstellen, wir haben aktuell auf der Welt über 100.000 verschiedene Jobtitel, von denen es die Hälfte vor 10 Jahren nicht gab. Und 65% der Jobs, die wir 2027 machen, also in 9 Jahren, 65% der Jobs, die gibt es noch nicht. Wenn du heute einem jungen Menschen sagst, wo willst du in 20 Jahren sein? Mhm. Und dieser Mensch sagt, ich weiß es nicht, dann sollten wir dieser Person kein schlechtes Gewissen machen, sondern eher diesen kompletten Mut zusprechen, selbst einen Job zu kreieren. Denn alle Experten da draußen wissen nicht genau, wie die Jobtitel heißen werden. Vor 10 Jahren hat man Jugendliche ausgelacht, die eigene Videos gemacht haben und auf YouTube hochgeladen haben. Heute sind sie die neuen Influencer und haben eine größere Reichweite als RTL Pro7 Sat.1 zusammen. Aber die sind ausgelacht worden damals, weil sie ihren Interessen gefolgt sind. Und darum geht es, eine Welt zu erschaffen, in der wir verstehen, dass niemand weiß, wie die Zukunft aussieht, weil es gibt keinen Experten, der in der Zukunft war. Es gibt keinen, der zurückgekommen ist aus der Zukunft, um uns zu sagen, wie es aussehen soll. Mhm. Deshalb müssen wir alle Leute, die auf dieser Reise sind, vom Kind bis zu den Großeltern, darauf vorbereiten, zu verstehen, dass sie selbst mit jedem Schritt die Zukunft neu schreiben. Ein 14-Jähriger heute ist in 5 bis 10 Jahren quasi einer der Erwachsenen dieser Welt. Ja. Der prägt diese Gesellschaft, ist selbst Elternteil, ein Arbeitgeber, vielleicht ein Wähler. Und wir können nur diese Gesellschaft nach vorne bringen, wenn wir den Menschen klar machen, die Zukunft kennt kein Mensch. Und deshalb ist die Stärke, bei dir zu suchen. Wenn du so mit Kindern sprichst, richtig auf Augenhöhe, sie wirklich in die Verpflichtung nimmst, dann können sie alle damit umgehen. Womit sie nicht umgehen können, ist, wenn du Erwartungshaltungen an sie hast, die aus der Vergangenheit kommen, wenn du sie unter Druck setzt, wenn du von ihnen eine Antwort willst auf Dinge, die man nicht wissen kann.
Ja.
Und das versuche ich irgendwie, irgendwie auszuhebeln.
Da geht mein Pädagogenherz auf, wenn du das sagst. So schön. Ja, ich habe jetzt noch Fragen an dich.
Gerne.
Wir haben jetzt ganz viele Fragen.
Ja.
Wie siehst du die Jugend von heute? Was treibt sie um und was rätst du ihr, wenn sie sich am Suchen ist und Orientieren ist sozusagen?
Also wenn du dir die Geschichte der Menschheit ansiehst und dir ansiehst, wie lange es uns Menschen in unserer Art und Weise gibt, dann sind die letzten 20, 30, 50 Jahre ja verschwindend gering. Das heißt, von unserer Biologie her, von unseren Lebenskonzepten sind wir Menschen sehr ähnlich geblieben. Die Art und Weise ist aber nur, wie wir unsere Lebensstandards teilweise verändert haben und was wir in Jugendliche hineinprojizieren. Ich höre also ganz, ganz oft von erwachsenen Menschen, auch von Personen, die im Personalmanagementbereich sind, höre ich ganz oft, die Jugendlichen heute, die wollen nicht, die sind nicht mehr motiviert, für die zählt keine Leistung mehr, nicht mehr dieses etwas schaffen, nicht mehr dieses loyal sein. Und da wird immer geschimpft. Und ich sage immer zu den Erwachsenen, Leute, diese Gesellschaft, diese Jugend habt ihr selbst herangezogen. Aus einem einfachen Grund. Und das ist nicht mal gut oder schlecht zu werten, sondern es geht eher dazu, zu sehen, wie die Dinge sind. Wenn man sich die Bedürfnispyramide von uns Menschen ansieht, vom lieben Maslow, die Maslow'sche Bedürfnispyramide, dann gibt es oben diesen einen Punkt, wo es um die Selbstverwirklichung geht. Mhm. Unten sind diese Themen wie Sicherheit und. Unsere Großelterngeneration und die Elterngeneration haben sich, entschuldige den Ausdruck, den Hintern aufgerissen, um für diese ersten paar Säulen zu sorgen. Damals, als der Krieg vorbei war, haben die noch dieses Gefühl gekannt, wie das ist, wenn Unsicherheit herrscht. Die haben das Gefühl gekannt, wie es ist, wenn du wirklich nur eine Packung Milch hattest für eine ganze Woche, wenn vielleicht nicht genug Brot für alle da war. Diese Generation hat dafür gekämpft, diese Unsicherheiten wirklich komplett aus dem Weg zu räumen. Dann wird eine Generation heute geboren, die Generation Y, wenn du möchtest, und noch jünger, die lebt in einer Welt, die ganz ähnlich dieser Welt ist, wo die Menschheit immer gesagt hat, so eine Welt wollen wir eines Tages haben, wo für alle gesorgt ist. Mhm. Jetzt werden wir hineingeboren und anstatt dahin erzogen zu werden, diese Dinge zu genießen, diese Dinge zu vernetzen und dafür zu sorgen, dass der Rest der Welt genug davon hat, hören aber diese Jugendlichen plötzlich von ihren Eltern und Großeltern, jetzt geht das Thema Sicherheit, ihr müsst hart arbeiten und. Gleichzeitig hören die ganze Zeit, euch soll es mal besser gehen als uns. Mhm. Ihr könnt alles haben. Wie soll es einer jugendlichen Person heute besser gehen als ihren Eltern? Wir haben die beste aller Zeiten. Gleichzeitig, so eine Person, die geboren wird in der heutigen Welt, in Europa zum Beispiel oder in der westlichen Welt, die hat nicht mehr die Zeit, Gelassenheit, Ruhe und tiefe Beziehungen aufzubauen. Denn wenn du heute dir die Internetwelt ansiehst, ein Jugendlicher, der heute geboren wird oder in den letzten 10 Jahren, der hat gelernt, du kannst im Internet etwas bestellen und du hast es am nächsten Tag. Wir haben eine Instant-Gesellschaft, wo alles sofort da ist. Mhm. Haben auch nicht die Jugendlichen erschaffen, sondern die Erwachsenen drumherum. Mhm. Das heißt, ein Jugendlicher heute hat gelernt, du kannst alles haben und sofort. Euch soll es mal besser gehen als uns. und euch steht die Welt offen. Das ist ein Riesendruck, weil die nie gelernt haben, sich selbst etwas zu erarbeiten.
Ja.
Und plötzlich kommen die auf den Arbeitsmarkt, haben vorher gehört, euch soll es besser gehen als uns, ihr könnt alles haben. Dann kommen die in den Arbeitsmarkt, die Jugendlichen, und am Arbeitsplatz benötigst du zwei Konzepte, nämlich die Gelassenheit zu wissen, dass Dinge in dieser Welt Zeit brauchen, und du brauchst die Fähigkeit, tiefe Beziehungen aufzubauen, was natürlich nicht möglich ist, wenn man den Kindern schon Tablets hinknallt und sagt, da beschäftige dich selbst. Das heißt, diese Jugend gerade, diese Jugend ist eine Ausprägung einer Gesellschaft, die es geschafft hat, dahin zu kommen, wo unsere Menschenträume uns immer sehen wollten. Nur wir haben nicht adaptiert unsere Glaubensmodelle, die wir den Jugendlichen geben. Und Großeltern sagen heute immer noch zu den Kindern, lern was Sicheres. Mach das eine und du musst loyal sein. Ja, die Wahrheit ist, früher hat das funktioniert vor 50 Jahren. Mhm. Ein Jugendlicher, der heute die Schule fertig macht in Deutschland, hat bis zum Eintritt der Rente über 10 verschiedene Jobs oder Anstellungsverhältnisse, also auch im Unternehmen. Mhm. Wenn der von deinen Großeltern hört, loyal bleiben, lebenslanger Job, und der sieht, hey, diese Welt existiert nicht mehr, der bekommt die Krise. Kein großer Konzern dieser Welt, auch die tollsten, können einem Mitarbeiter nicht mehr garantieren, ob dieser in 20 Jahren einen fixen Job hat, wenn er oder sie alles richtig macht. Gleichzeitig gab es früher die sichere Rente oder zumindest die Rente, von der die Großeltern erzählt haben, das ist das Lebensziel. Ein Jugendlicher, der heute in der Schule ist oder jetzt die Uni fertig macht oder die Schule fertig macht, diese Person wird später wahrscheinlich eine Rente bekommen, aber definitiv nicht die Rente, von der die Großeltern erzählt haben, das ist das Lebensziel. Mhm. Was die Jugend heute ausmacht, ist die zwei großen Sicherheitskonzepte der alten Welt, der lebenslange Arbeitgeber und danach der Staat, der für dich übernimmt, die existieren so nicht mehr. Und deshalb sollte man den Jugendlichen nicht noch mehr Druck aufbauen und sagen, sicherer Job und ihr müsst loyal sein, sondern ihnen klar machen, Leute, das ist eine komplett neue Welt mit neuen Spielregeln. Es ist alles da. Ihr habt wirklich alle Möglichkeiten. Nur jetzt geht es darum, diese Dinge zu verbinden, euch weiterzuentwickeln. Es ist nicht so, dass wir keine Jobs haben, allein in der Krankenpflege, im Bereich der wie soll ich sagen, wie wir als Gesellschaft gemeinsam nach vorne gehen. Da ist so viel zu tun. Mhm. Und trotzdem vermitteln wir den Jugendlichen immer noch, es ist Geld, es ist die Kohle, wenn du es schaffen willst, musst du nach oben. Aber diese Konzepte fallen gerade in sich zusammen und die Jugend ist in der Mitte und ist komplett verzweifelt, weil sie nicht weiß, wem sie zuhören soll. Und auf Instagram zeigt ja jeder, dass er ein wundervolles, cooles Leben hat am Strand und sein super Income hat und. Und das ist das, was mit der Jugend passiert. Und wenn du heute Jugendliche ansiehst, dann sitzen sie nicht in der Ecke und sagen, oh Gott, ich bin so arm, sondern sie machen genau das Gegenteil. Sie wirken extrem selbstbewusst oft. Mhm. Ich war jetzt gerade in Großraum Bayern. War ich im Mai, habe ich eine Schultour gemacht und war 5 Tage lang in verschiedensten Schulen, also von Augsburg bis München. Und da kommst du in die Schulen und die Jugendlichen wirken total tough. Die 16, 17, richtig cool angezogen. Alle schauen aus wie die ganzen Leute auf Instagram. Und unter 4 Augen erzählen die dir aber, dass sie richtig Panik vor der Zukunft haben. Die sagen zu mir, Ali, weißt du, wir sind alles, aber nur nicht sicher, aber wir wissen sonst nicht, wie wir da stehen sollen. Und dann erinnere ich mich an meine eigene Jugend. Wenn ich in meiner eigenen Jugend am Wochenende auf eine Party gegangen bin und ich war total unsicher, ob ich cool ausschaue oder nicht, dann was habe ich gemacht? Ich habe versucht, cool reinzublicken. Ja. Nicht lachen, cool sein, wenig bewegen. Und die Jugendlichen machen heute dasselbe durch, nur hoch 10. Mhm. Weil sie zum ersten Mal eine Elterngeneration haben oder eine Großelterngeneration, die selbst nicht weiß, wie die Zukunft aussieht. Als ich ein Kind war, haben meine Eltern zumindest noch mit den Dingen, die sie gelernt haben, auch mich ein bisschen begleiten können. Nur heute stehen die Eltern selbst da und sagen, wir haben keine Ahnung. Digitalisierung, Internetwelt, das Snapchat-Zeug, das Instagram-Zeug, wir wissen ja selbst nicht, was die neuen Regeln dieser Welt sind. Und die werden eben heute geschrieben, diese Regeln. Und es ist wichtig, den Jugendlichen klarzumachen, dass sie nicht Angst haben sollen vor ihrer Jugend und der Zukunft, sondern wir müssen eine Welt erschaffen, in der die Jugendlichen wieder von den älteren Personen die Gelassenheit lernen, die Ruhe lernen, die Qualität tiefer Beziehungen und man gemeinsam beginnt, in die Zukunft zu blicken. Es geht nicht nur mehr darum, die Dynamik der Jugendlichen, sondern es geht auch darum, die Alten wieder zu respektieren, die auch die Abkürzungen in dieser Welt kennen. Und wenn wir das verschmelzen, über Generationen hinweg, ganz ehrlich, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen.
Amen. Das ist mir auch so ein Herzensanliegen, wieder die älteren Generationen auch viel mehr mit ins Boot zu holen und sie nicht so als Randgruppe zu sehen und eine Vernetzung zu schaffen. Wunderbar, ja. Da gebe ich dir so recht. Ich sitze die ganze Zeit nickend. Ja, und auch die vielen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, auch allein durchs Internet, diese die Qual der Wahl auch zum Teil.
Die Qual der Wahl ist noch nie gut gewesen für uns, unser Gehirn. Also es gibt diese Experimente, wo Menschen in Supermärkte hineingehen und dann haben sie bei der Käsetheke 4 verschiedene Käsesorten und entscheiden sich. Und einen Tag später gehen die Personen wieder rein und dann liegen dort nicht 4 verschiedene Käsesorten, sondern 40 verschiedene. Mhm. Und plötzlich hast du diese Angst, irgendwas zu verpassen. Mhm. Es gibt ja diesen bekannten Begriff aktuell, FOMO, Fear of Missing Out. Okay. Das ist aktuell dieses Gefühl von unserer Welt, wir haben andauernd Angst, etwas zu verpassen. Wir haben andauernd unsere Mobile-Phones in der Hand, müssen alles fotografieren, alles bestellen, überall sofort dabei sein. Und das ist ziemlich bezeichnend für unser Gehirn, denn wir haben ja in der wichtigsten Phase unseres Lebens nie gelernt, konstant Prioritäten zu setzen, was wichtig ist. In der Schule, zwischen einem 6. Lebensjahr und 18. Lebensjahr, lernst du ja immer aus einem Schulbuch. Du hast jede Stunde immer genau ein Schulfach. Ja. Es gibt ein Tempo, alle halten sich brav daran, dann gibt es am Ende eine Prüfung. Das Wissen ist in sich abgeschlossen. Es gibt keine Überraschungen plötzlich. In der echten Welt wirst du bombardiert von allen Seiten. Du hast nie gelernt, das zu sortieren. Die E-Mail ist ja zu wichtig, also ist das schon zu viel. SMS, WhatsApp, Facebook und hast andauernd Angst, etwas zu verpassen, weil unser Gehirn ist darauf getrimmt, Gefahren zu entdecken. Und wenn immer irgendetwas aufpoppt, dann glaubt das Gehirn andauernd, oh Gott, es ist da irgendwas. Und dann haben wir klarerweise Angst, es zu verpassen, weil wir dann auch glauben, als Mensch nicht dazu zu gehören. Und was das grundlegendste menschliche Bedürfnis ist, bei Kindern, das sind 2 Dinge. Das ist Liebe und das ist Freude zu haben. Mhm. Und ein Kind, das das Gefühl hat, nicht dabei zu sein in einer Gruppe, das ist der qualvollste Tod, den man einer Person antun kann. Ja. Und bei Erwachsenen ist es halt eben, überall dabei sein zu müssen und in einer Welt, die uns all diese Möglichkeiten gibt, aber gleichzeitig uns nicht die Möglichkeit gegeben hat, zu erlernen, damit umzugehen, und zwar achtsam umzugehen, durchzuatmen, wieder bei unserer Bauchatmung zu sein, die Dinge zu reflektieren, zu verstehen, brauche ich die wirklich oder ist das jetzt nur ein gespielter Mangel? Also das ist eine Sache, die wir gerade erst lernen. Also die übernächsten, ich glaube, dass die übernächsten Generationen uns auslachen werden und sagen werden, ihr habt jetzt das Wissen der Welt in eurer Hosentasche. Es war für alles gesorgt. Und ihr habt euch darum gekümmert, dass irgendwelche Flüchtlinge kommen. Ihr habt darüber geschrieben, wer die besten Selfies und die besten Filter macht und habt irgendwelche Katzenfotos hochgeladen. Hattet ihr nichts Besseres zu tun zu der Zeit, als euch zu fokussieren, um was es in der Menschheit geht? Und auf diese Diskussion freue ich mich schon.
Ja, das sagt mir meine Mama aber jetzt schon. Ihr mit euren Handys. Ja. Was rätst du denn der Jugend? Was sagst du denn so einem Jugendlichen, den du unter 4 Augen bei dir hast oder auch in deinen Vorträgen?
Also ich hatte immer dann eingeladen, wenn die Leute in den Schulen sagen, wissen Sie, Herr Malocci, kommen Sie vorbei, wir haben Jugendliche, die wollen nicht, die haben keine Lust, die sollten motiviert werden. Und ich sage immer, ich motiviere keinen Menschen, weil das ist nur quasi von außen. Du kannst eine Person nicht motivieren, du kannst die Person dazu bringen, dass sie eine Neugierde entwickelt oder von sich aus eine Frage im Leben hat, dessen folgt. Und mein Team und ich, wir haben in den letzten Jahren über 80.000 Jugendliche besucht in mehreren Ländern Europas. Und ich habe in meinem Leben noch nicht einen Jugendlichen gesehen, der nicht will oder der nicht kann, sondern nur junge Menschen, die das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Das ist egal, ob das ein 13-Jähriger ist oder ein 19-Jähriger ist oder 19-Jährige oder auch an den Unis, wo ich bin, ab und zu. Und das bedeutet, wenn du mit jungen Menschen sprichst, die wirklich nicht wissen, wohin es gehen soll, dann ist es verdammt wichtig, ihnen diese Angst zu nehmen. Viele junge Leute glauben immer erst, sie müssen etwas erreichen, um jemand zu sein. Verstehen aber nicht, dass sie schon jemand sind. Ja. Wenn du dann mit ihnen wirklich redest und mit ihnen in ihre Kindheit zurückgehst, was sie gelernt haben, sie haben das Gehen gelernt, sie haben die Sprache gelernt, aus dem Nichts heraus, und der Grundwortschatz, das ist Zauberei, das ist Magie, das ist ein verdammtes Wunder. Und sie haben es in einer verdammten Rekordzeit gelernt. Ja.
Wenn du und mit ihnen oft sprechen sie ja auch mehrere Sprachen und denen ist gar nicht bewusst, was die da drauf haben eigentlich.
Genau. Und dann geht es darum, wirklich mit denen ins Gespräch zu gehen und ihnen klar zu machen oder herauszufinden, wo ihre Ängste liegen. Warum sie glauben, dass sie die Zukunft nicht hinkriegen. Und dann, du kommst in 99,9% der Fälle immer auf denselben Punkt. Sie sind meistens in einer Umgebung, wo ihr Umfeld ihnen es nicht zutraut. Das heißt, ich muss oft gar nicht mit den Jugendlichen arbeiten, sondern eher mit den Eltern. Mhm. Es ist total verrückt. Also ich war in schlimmen Schulen in Berlin. Ganz schlimmen Brennpunktschulen. Aber trotzdem habe ich dort ein Mädchen kennengelernt, die wirklich sagt, ich schaffe das schon irgendwie. denkst ja, wie zum Teufel ist die so drauf? Das ist ja total cool. Dann sprichst du mit dem Lehrpersonal und die sagen, ja, ihre Mutter sagt zu ihr, egal wie schlecht ihre Noten sind, du schaffst alles, was du willst. Mhm. Die haben nicht viel Geld, die haben wenig Einkommen, haben nicht die ganzen Möglichkeiten, die die anderen Kinder vielleicht haben. Aber so was sie hat, ist, sie hat mindestens eine erwachsene Person, die bedingungslos an sie glaubt.
Ja.
Und darum geht es. Und wenn Kinder manchmal an sich selbst nicht glauben, dann haben sie manchmal das Gefühl, sie haben was falsch gemacht, sie haben ein schlechtes Gewissen. Und es geht darum, dieses schlechte Gewissen wegzubekommen und dann mit den Jugendlichen zu beginnen, zu arbeiten oder sie dahin zu trainieren, wieder mal auf sich selbst zu hören. Was sind die Tätigkeiten, wo sie plötzlich Lust verspüren? Was sind die Tätigkeiten, wo sie sich sehr leicht tun, aber jemand anderer vielleicht total schwer tut? Und dann hörst du oft, es gibt diese Tätigkeiten, nur gleichzeitig hörst du dann, na, dafür gibt es ja keinen Job. Meine Eltern sagen, das ist ja kein Job. Und dann plötzlich geht es darum, Kinder zu educaten, also ihnen die richtigen Informationen mitzugeben, damit sie selbst einen Wissensschatz haben, um sich gegen solche Dinge zu wehren. Also wenn ein Kind zum Beispiel, ein 14-jähriges Kind weiß, du Mama, Papa, mehr als die Hälfte der Jobs, die ich in 10 Jahren mache, die gibt es noch nicht, dann weiß das Kind, die Eltern können gar nicht wissen, was es in der Zukunft gibt. Mhm. Und Kinder auszustatten mit diesen wichtigen Fragen und Informationen hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass wirklich Jugendliche mit 14, 15 Jahren plötzlich wirklich es geschafft haben, in einem Umfeld, das nicht oft an sie glaubt oder die falschen Zukunftsperspektiven hat, sich selbst eine Art Gehör zu schaffen. Und das kann man machen, aber das geht nicht so nebenbei, sondern das braucht einfach Zeit. Also das Wichtigste in der heutigen Welt ist ja, dass man nicht den Jugendlichen in ein Lernkonzept hinknallt, sondern wieder Lehrpersonal hat, Pädagogen hat, Menschen, die sie begleiten, Menschen, die sich Zeit nehmen. Am besten vor allem sind es natürlich die Eltern, das Umfeld. Aber diese Dinge benötigt es wieder, dass man sich Zeit nimmt für die Leute und wieder ins Gespräch gibt und den Menschen das Gefühl gibt, du wirst gesehen auf Augenhöhe. Mhm.
Du hast jetzt mehrmals angesprochen, alte Jobs, neue Jobs. Glaubst du, die klassischen Berufe sterben aus? Und welche neuen wird es geben?
Also es ist so, dass ja in der Menschheitsgeschichte immer schon Jobs weggefallen sind und neue Jobs gekommen sind. Als es damals die ersten Fließbänder gab, ist es auch, oh Gott, die Fabriken werden aussterben, weil wir keine Menschen mehr brauchen. Plötzlich hat man gesehen, es gab einen Effizienzzuwachs in vielen Bereichen. Als das Internet gekommen ist, hieß es, alle Zeitungen werden oder sofort sterben und die Menschen werden keine Bücher mehr lesen. Vor 1,5 Jahren haben wir wieder gesehen, dass der Buchdruck wieder einen Aufwind bekommen hat, weil die Menschen auf lange Sicht den Kindle nicht wirklich wollen. Sie wollen ein Buch angreifen. Mhm. Das heißt, wir sind in der Arbeitswelt, die fast 1:1 unsere Gesellschaft spiegelt, da gibt es immer Trends und Gegentrends. Trends und Gegentrends. Als die Digitalisierung stark zugenommen hat, gab es plötzlich global so ein eigenes Movement von Menschen, die gesagt haben, nein, wir wollen das Dinge selbst machen. Das war diese Do-it-yourself-Movement, wo es dann ganz viele Videos gab, wie man selbst Dinge repariert plötzlich. Das ist eine Antwort auf einen Trend, der entsteht. Und heute mit der Digitalisierung ist es so, und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, die Digitalisierung und auch die komplette Software dahinter, die teilweise sehr schnelle Rechenleistungen hinbringt, führt automatisch dazu, dass wirklich alle Dinge, die wir automatisieren können, die werden automatisiert. Wir dürfen nicht Angst haben, dass die Jobs alle wegfallen, denn es werden die Jobs wegfallen, von denen wir Menschen oft sagen, die waren menschenunwürdig. Ich habe selbst in meinem Leben über 40 Jobs gehabt. Ich habe auf Baustellen gearbeitet und es ist nicht schön für den Körper, Ziegel die ganze Zeit zu schleppen. Wenn ein Roboter das baut, 1000-mal besser. Es ist nicht sehr erfüllend, wenn ein Mensch, der die Muttersprache aus dem Nichts heraus gelernt hat und gehen gelernt hat, den ganzen Tag da sitzt bei einer Kasse und nur eine Ware über einen Scanner drüber schickt. Ja, diese Jobs waren notwendig. Ja, hinter diesen Jobs sind Einnahmen, Einkünfte, Gehälter, Familien. Das ist klar. Mhm. Daher wird dieser Wandel hier sehr wehtun. Gleichzeitig werden wir aber eine Welt haben, in der Kinder eines Tages aufwachen oder aufwachsen und nicht mehr gezwungen sein werden, arbeiten gehen zu müssen, nur um Einnahmen zu haben. Mhm. Weil das war eine alte Welt, in der haben wir uns unseren Wohlstand erarbeiten müssen. In einer Welt, wo aber der Wohlstand da ist, geht es darum, diesen zu verteilen. Und so gesehen wird die Digitalisierung viele neue Jobs schaffen, von denen man teilweise aber keine Ahnung hat, welche es sind. Gleichzeitig, und das zeigen auch Untersuchungen vom World Economic Forum, werden einige Skills im Arbeitsbereich immer wichtiger, und zwar die menschlichen Skills. Also es gibt ganz genaue Untersuchungen, wo man sieht, je mehr Dinge automatisiert werden, umso wichtiger wird das Menschliche. Mhm. Beziehungen aufbauen, dieses komplexe Denken, dieses sehr vernetzt zu denken, Dinge in Relation zu bringen, Kommunikationsfähigkeit, diese Dinge werden stark zunehmen. Und wenn man sich diese Welt ansieht, dann wird man, also dann bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als sehr optimistisch in die Zukunft zu blicken.
Müssen jetzt die Jobs haben, die später automatisiert werden, Angst haben?
Angst. Ich denke, es gibt niemanden, der sich sicher sein kann, ob es den eigenen Job in 10 Jahren gibt, außer vielleicht jetzt gerade ein Data Scientist, von dem man jetzt weiß, okay, dem seine Skills werden jetzt die nächsten 15 Jahre gebraucht werden, bis dann eine Maschine das vielleicht besser machen kann. Ich glaube, die Angst gilt es auf jeden Fall zu akzeptieren. Also wenn man Angst hat, dann hat man Angst. Das ist ziemlich einfach. Mhm. Nur diese Angst sollten wir hernehmen und wirklich achtsam mit ihr umgehen und uns die Frage stellen, was will uns diese Angst sagen? Angst ist ja nichts anderes als Unsicherheit. Und die Frage ist, welche Sache würde uns Sicherheit geben? Und früher war das immer so, da hieß es, na, der Arbeitgeber gibt Sicherheit. Nur mit der Wirtschaftskrise wissen wir selbst, dass die Arbeitgeber diese Bindung Mitarbeiter, Arbeitgeber gebrochen haben. Dieses, du bist loyal zu mir, haben sie gebrochen. Das heißt, die gibt es nicht. Dann hieß es immer, der Staat wird sich ja schon etwas für uns überlegen. Oder der Staat, allein wenn man sich jetzt Deutschland ansieht, eine Digitalisierungsstrategie gibt es nicht wirklich, ja, die wirklich fundiert in die Gesellschaft eingreift. Das bedeutet, die Menschen müssen jetzt verstehen, und das ist die größte Chance der Menschheit, diese Angst herzunehmen, sich zur Frage zu stellen, was würde mir Sicherheit geben, und dann wird man schnell, sehr schnell, dabei landen, zu merken, dass es die Sicherheit im Außen nicht gibt, aber es gibt die Sicherheit bei einem selbst. Was bedeutet, sich weiterzubilden, also wirklich ein Mindset zu entwickeln, wo man sagt, ich entwickle mich jetzt weiter, ich lerne vielleicht was Neues, und wenn in 5 Jahren wieder die Karten neu gemischt werden, dann sitze ich nicht da und sage, oh Gott, ich bin so arm, sondern ich habe ein Mindset, wo ich sage, ja, das ist normal. Das ist komplett normal. Das ist nichts Neues. Weil eine Sache, die aktuell in der westlichen Welt passiert, in Europa, ist, dass die Menschen von diesem Wandel und von dem Change, der da ansteht, enttäuscht sind. Und die Enttäuschung ist das Beste, was uns passieren kann, denn die Enttäuschung ist das Ende unserer Täuschung. Mhm. Wir haben uns bis jetzt immer selbst vorgelogen, dass andere auf uns aufpassen. Was kompletter Schwachsinn ist. Ein Kind hätte niemals gehen gelernt, wenn das Kind damals schon gewusst hätte, nein, meine Eltern kümmern sich um den Kinderwagen. Das Kind wäre niemals aufgestanden und hätte 100-mal versucht zu gehen. Never ever. Das heißt, wir waren in uns immer schon Wesen, die eigentlich intrinsisch gemacht haben. Wenn du Kinder ansiehst, wenn die was wollen, sind die fokussiert und die schreien so lange herum, bis sie es bekommen. Und wir müssen wieder zu diesen Menschen werden, die fokussiert wirklich in uns hineinfühlen, was wir wollen. Was ist unser Potenzial? Was sind die Dinge, die mich einzigartig machen? In was kann mich kein Mensch kopieren? Und in was uns niemand kopieren kann, ist, wir selbst zu sein. Niemand kann eine bessere Version von dir selbst sein. Und wenn du das einmal verstehst, dann bist du wie ein Fisch im Wasser, der egal wie sich das Flussbett bewegt, trotzdem diesem Flussbett folgt. Und wenn eine Stromschnelle kommt, bist du dabei. Wenn es bei dich rauf und runter geht, bist du als Fisch immer noch dabei und sagst nicht, ah, die anderen haben aber gesagt, das geht eigentlich gerade, plötzlich biegt der Fluss rechts ab. Was soll das? Und das ist es. Also ich begleite auch viele Menschen dabei, wirklich sich nochmal auf ihre Stärken und ihre Potenziale zu fokussieren und in ihrem Umfeld zu sehen, wo können sie sich weiterentwickeln und vor allem, wo können sie vielleicht an ihrem Arbeitsplatz beginnen, einen Job mitzuentwickeln, den es in 5 Jahren geben wird, von dem man aber heute sagt, wir wissen noch nicht, wie dieser aussehen wird. Weil diese neuen Jobs, die entstehen, es ist ja nicht so, dass die Arbeitsagentur für Arbeit eines Tages in einer Liste herkommen wird, Anfang 2019, und sagt, so, das sind die 300 neuen Jobs, ihr werdet alle umgeschult. Das ist ja ein ganz langsamer Vorgang. Step by step entstehen neue Jobs, es wird etwas automatisiert, dann hat man Erkenntnisse, passt das an. Und ich denke, dass niemand besser ist, um diese Jobs neu zu kreieren, als die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen, die selbst am Arbeitsplatz sind und einfach merken, da verändert sich etwas.
Letzten Endes kann man nur bei sich selbst ansetzen.
Immer. Bei sich selbst und im eigenen Umfeld als eine Art Vorbild es vormachen. Wirklich vormachen, ja.
Ja, das hat eigentlich meine nächste Frage schon erübrigt. Da wollte ich dich fragen, was du Menschen rätst, die ihre Berufung suchen, jung wie alt, und nicht wissen, wohin mit sich. Sagen wir mal, die Jugend, die haben wir jetzt so ein bisschen durch.
Ja.
Menschen dann so ab 30 aufwärts?
Es ist eigentlich, also mit Menschen 30 aufwärts ist es teilweise noch leichter, weil die kennen sich selbst viel besser. Also als ich 20 war, war ich total unsicher. Mit 30 habe ich mich das erste Mal richtig gespürt und habe gewusst, hey, ich muss nicht immer super trainiert aussehen. Ich kann auch ruhig einen Bauch haben. Ja. Wenn ich eine Halbglatze habe, ist das auch okay. Mit 25 war das Wichtigste, wie ist meine Frisur? Das heißt, du gewinnst mit 30 oder 35 doch einen großen Stück an Gelassenheit. Ja. Ich habe mir erzählen lassen, später mit 40 ist es noch besser. In so einer Phase das Leben zu reflektieren und dann sich die Frage zu stellen, was ist meine Berufung, ist wunderbar, weil du hattest wahrscheinlich bis dahin schon 5 bis 10 Jahre an Berufserfahrung oder eine Art Lebenserfahrung, wo du schon es einfach mehr war, als nur zu Hause zu sein. Du warst schon in der Gesellschaft eingebettet. Und sich dann diese Frage zu stellen, ist wundervoll, weil du natürlich schon gesehen hast, was die letzten 10 Jahre vielleicht nicht funktioniert hat, was dich unglücklich gemacht hat. Du kannst reflektieren, du kannst dir als erwachsene Person die Frage stellen, wenn ich eines Tages tot bin und die Menschen sind an meinem Grabstein, wie sollen die über mich sprechen? Wenn ich eines Tages auf mein Leben zurückblicke, habe ich mein Leben gelebt oder bin ich in den Fußstapfen anderer Menschen gegangen? Das sind so Fragen, wo du Menschen dazu bringst, sehr schnell zu verstehen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Wenn ich ein Mensch, also zum Beispiel in meinem Freundeskreis sind einige um die 30 Jahre alt und die haben jetzt alle Kinder bekommen. Wenn du mit denen sprichst und sagst, hey, wenn dein Kind heranwächst, welches Vorbild soll dein Kind zu Hause sehen? Einen Menschen, der jeden Tag sagt, ja, ich mag meinen Job nicht, aber das Einkommen ist gut? Oder soll die als Vorbild jemanden haben, der sagt, hey, ich lebe mein Leben, auch wenn ich jetzt nicht mehr verdiene als beim letzten Job, aber ich lebe mein Leben, weil ich weiß nicht, wie lange es dauert. Wenn du so mit den Menschen sprichst, plötzlich wissen sie, um was es geht. Wenn du nur über ihre Komfortzone sprichst und ihre kleinen Dinge, die ihnen wichtig sind, vergiss es. Du musst mit den Menschen beginnen, ihr Leben vom Ende her aufzurollen. Du musst mit ihnen sprechen und ihnen klar machen, dass das Leben keine Generalprobe ist. Es ist einfach kein Plan. Es gibt keinen Plan B dafür. Und sie haben dieses verdammte Glück im Herzen Europas zu leben, wo eh schon für mehr gesorgt wird als irgendwo anders. Und wenn du mit Menschen darüber sprichst, und da gibt es eine gute Übung, die ich manchmal mache, ich lasse den Menschen ihren eigenen Nachruf schreiben. Ich sage den Menschen, stellt euch vor, ihr seid verstorben, ihr liegt herum und jemand liest einen Nachruf über euch. Was soll da drin stehen? Er hatte eine tolle Dachgeschosswohnung und ein tolles Auto und weiß nicht, gutes Einkommen, oder soll da drin stehen? Ich weiß nicht, du hast Menschen inspiriert, du hast Menschen begleitet, mit dir Zeit zu verbringen war cool. Die Leute haben immer gewusst oder hatten bei dir das Gefühl, dass du in dir selbst frei bist. Was soll das sein? Und wenn du solche Übungen machst mit Menschen, die 35 Jahre alt sind, manche, also nicht selten beginnen Menschen zu weinen oder plötzlich stehen sie an und sagen, hey, diese Frage habe ich mir noch nie in meinem Leben gestellt. Was auch gut funktioniert, ist manchmal wirklich den Menschen zu sagen, geh in deine Kindheit zurück. Wer wäre damals dein Superheld gewesen? Wie hätte dieser Mensch sein müssen, dass du sagst, boah, das ist ein cooler Mensch. Und zu dem musst du werden. Weil wir Menschen immer in der Welt genau diese Lücke schließen, die wir selbst erkannt haben. Nur wenn wir versuchen, eine Art Lücke zu schließen in den Augen anderer Menschen, irgendwelche Karrierewege zu gehen, wo andere diese Erwartungshaltung an uns haben, dann werden wir natürlich wie bei einem Puzzlestück niemals richtig schön sitzen in dieser Lücke, sondern wir werden immer das Gefühl haben, wir sind eingezwängt worden. Und natürlich kann man ein großes Puzzle bauen, indem man ein Stück falsch einsetzt. Wenn man das Puzzle ansieht, wird dort immer eine Art Kratzer sein. Ein Stück wird immer rausgebrochen sein.
Ja, das ist das Leben.
Und die Frage ist, welches Leben willst du leben? Und ich rate den Menschen, ihr eigenes Meisterstück zu kreieren. Eben mit solchen Fragen, wenn sie am Ende des Lebens auf ihr Leben zurückblicken, wie soll es gewesen sein? Was soll im Nachruf drinnen stehen? Was für ein Vorbild sollen ihre Kinder in ihnen sehen? Und wenn du solche Dinge jetzt ziemlich stark mit Menschen wirklich besprichst, dann plötzlich merkst du, da kommen ganz andere Dinge plötzlich. Mhm. Es gibt auch so eine Übung manchmal, da sagen die Menschen oft, naja, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Und ich habe so einige Geldscheine zu Hause, auf denen drauf steht 1 Million US-Dollar. Und da gibt es einen psychologischen Trick, wenn jemand sagt, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Du holst diesen Geldschein, gibst dieser Person diesen Geldschein und sagst, so, jetzt hast du 1 Million US-Dollar. Was würdest du jetzt machen? In der Sekunde sagen die Leute plötzlich, naja, dann ist ja logisch. Ich würde das machen. Und diese Dinge, die sie aufzählen, die benötigen kein Geld meistens, sondern eine Haltung, einen mutigen Schritt. Mhm. Und das in Summe bringt Menschen so ab 30, 35 dazu, zumindest ins Denken zu kommen. Es gibt auch welche, die wirklich sofort etwas ändern und sagen so, aus. Ja, ich steige morgen aus dem und dem Bereich. Aber bei 35 oder 30-jährigen Leuten ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil natürlich auch ein bisschen mehr diese Angst da ist. Natürlich. Was sagt die Gesellschaft? Ich kann im Job nicht zurücksteigen. Und das sind meistens die wirklich ärmsten Menschen. Die ärmsten sind die, die sagen, ich habe mir meinen Lebensstandard erarbeitet. Wo ich dann sage, ja, aber wenn du tot bist, kannst du auch nichts mitnehmen. Und deinem Kind ist das sowas von egal. Und wenn du an Lebensstandard gebunden bist im Leben, dann bist du ein Sklave. Das ist pure Sklaverei. Die Menschen, die frei sind, die sagen immer, ich bin nicht mein Haus, ich bin nicht mein Auto. Und die leben es aber auch so. Also wenn die merken, sie müssen eine Veränderung im Job machen, aber dafür vielleicht im nächsten Job 400 Euro weniger verdienen, dann wissen die sofort, okay, das bedeutet, ich verkaufe mein Auto, kleinere Wohnung, passt für mich. Dafür bin ich frei. Und dahin die Menschen zu bekommen, das ist eine Challenge, aber wenn du richtig gut fragst und wirklich in ihre Psyche gehst und ihnen hilfst, ein Bild ihrer Welt zu bauen, dann bekommen sie ab und zu Panik, weil sie merken, wenn sie so weitermachen, wird es kein Leben sein, auf das sie stolz sind.
Ich kann auch nur alle darin bestärken, diesen Weg einzuschlagen, weil ich habe nach knapp 10 Jahren in meinem Job auch durch einen Burnout ganz nett, wurde ich darauf aufmerksam gemacht vom Leben, so, okay, du gehst gerade nicht deinen Lebensweg, also nee, deinen Herzensweg. Und ich habe mich getraut, ich bin gesprungen, ich habe gekündigt und mir geht's seitdem so viel besser.
Super. Ja?
Ich wusste schon immer, es geht weiter für mich, ich werde nicht ewig in diesem Job bleiben, aber man hat das zwar schon mit Ängsten auch verbunden und Gedanken und kleinen Panikattacken nachts, aber es hat sich so gelohnt.
Ja, das ist, also ich gratuliere dir, weil es benötigt sehr viel Mut. Und Mut ist das, was irgendwie unserer Wohlstandsgesellschaft aktuell wirklich fehlt. Also Mut zu sagen, ja, ich habe Angst, diese Angst zu akzeptieren, sie vielleicht benennen zu können und dann trotzdem den Schritt zu machen. Also ich sage immer, Angst und Mut ist Freiheit. Wenn du Angst hast und nichts tust und diese Angst dich wirklich kleiner macht und einschränkt, dann bist du nicht frei. Dann ist die Angst ein Problem. Hast du aber Angst und du machst trotzdem deinem Leben irgendwie weiter und setzt Schritte, dann ist die Angst nie das Problem gewesen, sondern eigentlich dein bester Freund, der dich dazu gebracht hat, wirklich mutig zu sein, zu merken, wow, ich kann so eine Entscheidung treffen, obwohl ich Angst habe, wow, da kann ich ja noch viel mehr.
Ja, witzig. Es ist tatsächlich so, dass mir die meisten Leute, als ich davon berichtet habe, dass ich mich jetzt selbstständig mache und den Erzieherjob an den Nagel hänge erstmal, die haben mir alle gratuliert für meinen Mut.
Ja.
Aber mutig. Und dann dachte ich,
ist cool, oder?
So, ja, jetzt ist das die 10. Person, die mir das sagt. Habe ich irgendwas übersehen? Wieso bin ich denn jetzt mutig? Nein, verdammt, ich bin meinem Herzen gefolgt.
Ja. Und in der Sekunde wirst du auch zum Vorbild für andere. Also so veränderst du ja die Welt.
Ja.
Du gehst deinen Weg, du triffst eine Entscheidung. Andere können das an dir beobachten. Und dann macht das natürlich was in ihrem Kopf. Weil es wird viele Menschen geben, die vielleicht so einen Schritt aufsetzen wollen, aber bis jetzt niemanden in dieser Welt gesehen haben, der das auch gemacht hat. Und vielleicht immer zu sich gesagt haben, sowas tut man nicht. Und plötzlich tauchst du auf und zeigst ihnen in dieser Welt der Möglichkeiten die eine Möglichkeit, hey, das kann man tun. Und plötzlich bekommen sie vielleicht weniger Angst, weil sie sagen, hey, die hat das ja auch geschafft. Mhm. Vielleicht schaffe ich es auch.
Ja, prinzipiell glaube ich, dass es der Jugend auch viel an Vorbildern fehlt, ehrlich gesagt.
Ja, also die Eltern sind das aktuell deshalb nicht, weil sie sich dessen nicht bewusst sind. Mhm. Und die Eltern natürlich leben auch noch ein Leben, wo sie aus der alten Welt in diesem Hamsterrad drinnen sind. Brav arbeiten, da gibt es den Chef, da gibt es die Hierarchie. Das heißt, und das größte Problem ist ja, Jugendliche haben keinen Bock auf die Arbeitswelt, weil sie natürlich von den Erwachsenen zu Hause immer hören, Arbeit ist hart, Arbeit ist keine Freude, kann auch manchmal Spaß machen und endlich Wochenende. Mhm. Ganz ehrlich.
Endlich Wochenende, genau.
Welcher Mensch würde die Arbeitswelt mögen, wenn er jeden Tag so eine Katastrophe hört? Ich kenne Kinder, die haben mit 5 Jahren schon gesagt, sie freuen sich später mal auf die Büroarbeit. Warum? Weil die hatten Eltern, die immer gesagt haben, wow, heute darf ich wieder arbeiten gehen, wie cool ist das? Ah, jetzt ist Wochenende. Na gut, mit der Familie ist cool, aber am Montag geht's weiter. Das sind Kinder, die stehen neben dir im Alter von 5 Jahren und sagen, ich freue mich auf die Büroarbeit. Und die wünschen sich zum Geburtstag einen Aktenkoffer.
Ach, süß.
Ich meine, weißt du, du kannst Menschen Lust machen auf die Zukunft oder du kannst die ganze Zeit schlecht davon reden und dich dann wundern, warum die jungen Leute sagen, ich habe keinen Bock auf die Arbeitswelt.
Ja.
Unsere Welt, unsere Umwelt ist nichts als ein Spiegel von dem, so was wir leben. Und gerade gegenüber Jugendlichen. Das beste Beispiel ist, irgendein junger Mensch, der geboren wird, erfährt irgendwann, wenn er alt genug ist, oder das erste Mal auf die Straße geht, erfährt das Kind, schau mal, das ist eine Straße, das sind Autos, das ist eine Ampel. Wenn die Ampel grün ist, darfst du gehen, wenn sie rot ist, musst du stehen bleiben. So, eine Regel in unserem Kopf. Wenn das Kind am nächsten Tag bei der Ampel steht und es ist rot und das Kind sieht, wie zwei Erwachsene bei Rot über die Straße laufen, dann lernt es plötzlich, ja, bei Rot muss man stehen bleiben, aber es ist ja nicht so schlimm, weil andere machen das auch. Und wenn wir uns dieser Vorbildrolle vollkommen bewusst sind, was das bedeutet, dann können wir so unser Umfeld mit unseren Lebensentscheidungen prägen. Also es ist total verrückt. Ja? Also in der Sekunde, in der du eine Lebensentscheidung triffst, veränderst du komplett den ganzen Lauf um dich herum, was da passiert.
Ja, und im Netz wimmelt es ja auch oft so von Bildern, oh nein, wieder Montag oder...
Genau.
Und dann denke ich mir echt, wenn man sich so einen Job quälen muss, wieso tut man sich das an? Wieso überdenkt man nicht einfach, was man stattdessen gerne tun würde? Es gibt viel zu viele, die montags nicht gerne in die Arbeit gehen und das Wochenende herbeisehnen und das ist absolut nicht meins. Ja.
Also laut der Personalberatung Kellys, einer der größten der Welt, sind ca. 70% der Menschen unzufrieden in ihrem Job. Und das glaube ich sofort. Also das sind Menschen, die sitzen und sind froh, wenn sie am Abend dann irgendwo sitzen auf einer Dachterrasse mit ihrem Aperol Spritz und am Wochenende ihre Fotos machen aus dem Urlaub oder am Wochenende, auf Instagram irgendwas posten und sagen, ah, cooles Leben und work hard, party hard oder so. Das Konzept von Arbeit ist ja verrückt, wie wir es heute kennen. Vor der Industrialisierung waren die meisten Deutschen und Österreicher, die waren selbstständig, die waren Bauern, die haben sich um das gekümmert, was sie benötigt haben. Die waren Selbstversorger, den Rest haben sie halt verkauft auf irgendwelchen Märkten. Die Industrialisierung ist noch gar nicht so alt und mit der Industrialisierung war es zum ersten Mal notwendig für die Fabriken, wirklich zuverlässig Personal zu haben, dass das dort abarbeitet. So entstand auch der Begriff Job. Job ist eigentlich keine Tätigkeit, sondern Job war damals in der EDV, wenn du einen Arbeitsauftrag an einen Computer gegeben hast, dann war dieser Arbeitsauftrag an einen Computer, der hieß Job. Das ist ein Arbeitsauftrag. Das wurde dann in die Arbeitswelt übernommen. Dann hatte man Menschen, denen hat man Jobs gegeben. Ja, das ist total verrückt. Und durch die Industrialisierung hat man dann plötzlich Personal benötigt, das sich um die Fließbänder gekümmert hat, in den Fabriken gearbeitet hat. Und du musstest ein Modell schaffen, wo die Menschen auch wirklich kommen. Du musst dich darauf verlassen können. Du musstest dein Personal managen können. So wurden Arbeitszeiten geschaffen, von 9 bis 5. Mhm. So wurden fixe Pausenzeiten geschaffen, wo sich heute noch alle daran halten, obwohl die Biologie des Körpers bei dem einen vielleicht um 11 Uhr Hunger hat, beim anderen um 14 Uhr. Plötzlich gehen alle um 12 Uhr, sagen alle quasi Mahlzeit oder Mittag. Es wurden arbeitszeitgerecht quasi Gesetze geschaffen, aber auch plötzlich Urlaubstage, damit die Menschen sagen, ja, das sind meine Urlaubstage. Und plötzlich kam es zu einem System, wo die Menschen plötzlich sicheren Lohn hatten, dafür aber ihre Lebenszeit eintauschen mussten. Da ging es nicht darum, um Entfaltung, sondern etwas zu erledigen. Und die einen sind Bauern geblieben, die anderen sind in die Fabriken gegangen. So ist das ganze Modell entstanden. Und dann haben wir damals irgendwann gelernt, und da ist es passiert, wir haben gelernt, Einkommen ist gleichzeitig, sich mit dem Leben quasi arrangieren zu können. Mhm. Früher, wenn die Leute selbstständig waren, die ganzen Bauern, wenn die Arbeit erledigt war, dann war die Arbeit erledigt. Fertig. Heute laufen wir in diesem Ding und haben unseren Selbstwert ersetzt, durch wie viel Zeit wir am Arbeitsplatz verbringen. Und es war damals in der Industrialisierung, da ging es auch natürlich, Hierarchien zu schaffen. Wer mehr leistet, ist weiter oben, bessere Produktivität. Als ich noch bei Siemens gearbeitet habe, vor fast zehn Jahren, da war ich Unternehmensberater bei Siemens. Mhm. Da habe ich damals auch noch Chefs gehabt, da war denen wichtig, wer schreibt um welche Uhrzeit die E-Mails. Und wenn einer um 23 Uhr in der Nacht eine E-Mail geschrieben hat, haben alle gesagt, wow, das ist Leistung. Wenn heute jemand um 23 Uhr eine E-Mail schreibt und ich weiß, der hat den ganzen Tag gearbeitet, dann denke ich mir, armes Schwein. Get a life. Und das wird sich wieder verändern. Das wird sich verändern. Aber die Menschen haben heute ihren Selbstwert ganz stark mit der Arbeitswelt verbunden. Wenn du dir die Beratungswelt anschaust, die Beratungsfirmen, die großen Konzerne, die ködern ja auch die jungen Leute oft mit, ja, bei uns bist du jemand, du kannst dich entwickeln, das ist die Welt. Und die werden da teilweise manchmal ausgequetscht. Nicht in allen Konzernen, muss man wirklich sagen. Aber viele wissen, dass sie die Jugend oft damit ködern können, mit diesem, wenn du zu uns kommst, in der Sekunde bist du dann jemand. Natürlich sind junge Menschen auch oft sehr stark beeinflussbar. Deshalb funktionieren diese ganzen Brands weltweit auch so gut, weil sie ihnen eine Emotion geben, die die Jugendlichen sonst total, total leider nirgendwo auch bekommen. Und was wir aktuell haben, ist eine Arbeitswelt, wo die Leute dann da hingehen und sagen, ah, keine Lust. Aber es geht uns so gut, dass wir das lieber aushalten. Das heißt, wir gehen jeden Tag hin, wir wünschen, dass wir woanders sind. Wir schauen auf Facebook, die halbe Arbeitszeit sind wir demotiviert. Aber wir bekommen unser Geld am Ende des Monats. Wir haben unsere Kollegen. Na, so schlimm ist es ja doch auch nicht. Und das ist ein bisschen so wie, kennst du diese Menschen, die krank werden, die haben Husten und haben ein Jahr lang Husten. Und wenn du sagst, bleib doch mal zu Hause eine Woche, um dich auszukurieren, sagen, nein, ist ja nur ein leichter Husten.
Ja.
Die laufen lieber ein Jahr lang mit dem Husten durch die Gegend und riskieren, dass das Ding chronisch wird, weil das ja nur eine leichte Krankheit ist. Und unsere Arbeitswelt ist wie eine leichte Krankheit geworden. Wir wissen alle, dass die Leute unzufrieden sind. Wenn im Radio am Montag der Radiomoderator sagt, ah, oh, es ist Montag, die Woche geht los, wir sind für Sie da. Und wenn der Radiomoderator am Donnerstag sagt, bald ist Wochenende, dann sitzen alle vor den Radiogeräten und sagen, ja, stimmt. Am Wochenende. Und keiner versteht diese Perversion, ja, dass wir von 7 Tagen, die unsere Lebenszeit ausmachen pro Woche,
so fremdbestimmt sind.
Und uns auf 2 Tage freuen. Und ich glaube, dass du in einem Konzern, es ist egal, wo du arbeitest, du kannst überall für dein Arbeitsglück sorgen, wenn du nicht deinen Arbeitgeber dafür verantwortlich machst, sondern nur dich selbst. Keiner hat dir eine Waffe hingehalten, dass du zu deinem Arbeitgeber gehen musst. Und dann kommt natürlich immer das Argument, aber wir müssen ja was verdienen. Ja, aber du musst nicht immer so viel Kohle verdienen, um dir jedes neue iPhone zu kaufen, den neuesten LCD-Screen zu kaufen und bei Geiz ist geil mitzumachen. Reduzier deine monatlichen Selbsterhaltungskosten und du kannst plötzlich in einer anderen Liga dir Jobs vielleicht aussuchen, die dir Spaß machen. Du musst nicht Vollzeit arbeiten, wenn du nicht willst. Du kannst auch Teilzeit arbeiten. Und da gibt es ganz viele neue Arbeitslebensmodellkonzepte, die gerade entstehen, weil die Welt so durchgewürfelt ist, aber gleichzeitig natürlich gibt es auch eine große Riege an Menschen, die in dieser alten Bequemlichkeit hängen, was natürlich keine Bequemlichkeit ist, sondern nicht ehrlich zu sich selbst. Also Steve Jobs hat mal so schön gesagt, wenn du einen Monat lang am Stück etwas machst, was dir keinen Spaß macht, dann musst du sofort damit aufhören. Und was wir auch aus der Wissenschaft wissen, ist, wenn du einen Job nicht gerne machst, dann bist du einfach schlecht darin. Willst du wirklich einen Job machen, wo du ständig unter deiner Performance bist? Kinder wollen performen. Kinder wollen laufen, die wollen malen, die wollen die Welt aus ihren Angeln reißen. Aber alles, was sie wieder da und sagen, ja, na, ist ja wieder Freitag. Ja, Essen, Mahlzeit. Und diese Selbstwirksamkeit von sich wegzunehmen und anderen zu geben und anderen dafür verantwortlich zu machen, dass alles so schlimm ist, immer der Chef, immer die Firma, aber ich kann ja nichts tun. Das ist das Ende unserer Zivilisation, würde ich sagen. Und Gott sei Dank gibt es aber dann genug Menschen, die sagen, nein, jetzt erst recht. Jetzt werde ich selbstständig. Ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Ich beginne meinem Unternehmen selber Projekte zu initiieren, die von mir keiner gemacht hat. Und das sehen wir natürlich immer mehr und immer mehr und immer mehr kommen.
Ach ja. Wenn jetzt jemand schon über 50 ist, über 60 und eigentlich schon offiziell im Rentenalter ist und nicht genug Geld auf der Seite hat, um jetzt ein ruhiges Leben zu leben, entspannt sich zurücklehnen zu können, also praktisch eigentlich darauf angewiesen ist, noch was zu tun. Was würdest du dieser Generation raten? Denn ich möchte mich nicht damit abfinden, so ja, Pech gehabt, hätten die doch mal vorher ein bisschen vorgesorgt.
Dieses weiterarbeiten müssen ist nicht unbedingt schlecht immer. Aber die meisten Menschen, die weiterarbeiten, kommt davon an, welche Tätigkeit natürlich, die bleiben viel länger fit im Kopf. Die Demenz setzt viel später ein oder gar nicht ein.
Und das soziale Miteinander, das man dann noch hat, ja.
Es geht darum, im Leben aktiv zu bleiben. Ich kenne die aktivsten 80-Jährigen. Wenn du dir die ansiehst, sagst du, hey, der wird wahrscheinlich noch mit 100 Jahren irgendwie aktiv sein. Das ist eine innere Einstellung. Und ich habe Ich habe mal mit einem Philosophen darüber gesprochen. Da gab es eine Podiumsdiskussion und da war die Frage im Raum, ab wann fühlt man sich jung und ab wann fühlt man sich alt? Und er hat eine tolle Antwort gegeben, die ich bis heute sehr gern zitiere. Er hat gesagt, wenn man das Gefühl hat, das Beste im Leben liegt noch vor dir, also da kommen noch Überraschungen im Leben, Dinge, die du noch nicht kennst, du lernst was Neues, dann fühlst du dich jung. Hast du aber das Gefühl, dass du schon alles gesehen hast und da kommt im Leben nichts mehr, dann bist du alt. Und es gibt 50-jährige Menschen, die eben sagen, boah, ich muss noch 10 Jahre arbeiten und dann und hin und her. Das sind Menschen, die glauben, dass das, was sie in ihrem Leben bis jetzt gesehen haben, gleichzeitig das ist, was ihre Zukunft ausmacht. Und Menschen, die sagen, das Geld geht sich nicht aus, da sage ich zu dem einen mal, auf der einen Seite mal, okay, du musst dir mal die Fakten ansehen. Das heißt, wenn sich das Geld nicht ausgeht, hast du 2 Möglichkeiten. Du beginnst radikal deine Kosten zu reduzieren oder du arbeitest weiter. Was anderes geht nicht. Also jetzt du kannst dann natürlich versuchen, im Lotto zu gewinnen, aber das ist wieder nicht selbstwirksam, sondern da hoffst du wieder auf eine höhere Macht. Das heißt, das eine ist, sich diese Fakten anzusehen und zu sagen, welche Dinge werden es werden? Meine Kosten reduzieren oder weiterzuarbeiten oder vielleicht beides. Das heißt, wenn man mal diese Ebene geklärt hat von Dingen, die Fakt sind, das kann man mal wehtun. Es kann vielleicht heißen, ich muss nochmal 5 Jahre weiterarbeiten und ich muss eine kleinere Wohnung vielleicht ziehen. Kann sein. Wenn man das dann geklärt hat, dann geht es darum, das zu akzeptieren und sich nicht selbst zum Opfer zu machen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, ich bin so arm, ich bin so das, ich bin so das. Viele Argumente, die dort fallen, werden stimmen, aber aus dieser Energie heraus ist noch nie was Gutes entstanden. Meine Eltern haben damals nach der Flucht aus dem Iran alles verloren. Im Iran waren sie beide im Top-Management eines Konzerns. Wir hatten 2 Häuser und 3 Autos im Iran. Nach der Flucht sind wir in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen. Mein Vater wurde psychisch krank, hat im Metro Flaschen eingeschlichtet. Meine Mutter war 7 Jahre lang Putzfrau. Sie hat nicht einen Tag gejammert, sondern sie hat gesagt, ja, das ist ein Geschenk des Lebens. Wir wissen zwar noch nicht, warum es ein Geschenk ist, aber jetzt haben wir die Chance, endlich das zu machen, was wir schon immer machen wollten. Und sie hat mir und meinem Bruder die Chance dann gegeben, mein Bruder wurde dann später geboren, die Chance gegeben, in Europa unsere eigene Identität zu finden. Und ich sage immer, dass die Flucht aus dem Iran nichts Schönes war, aber das war das beste Geschenk für mein eigenes Leben. Weil sonst könnte ich das heute den Menschen nicht weitergeben. Und viele haben oft zu mir gesagt, auch in der Schule, und ich bin in einem Arbeiterbezirk aufgewachsen, wo viele Leute sich zum Opfer gemacht haben. Und ich habe einen komischen Nachnamen, ich habe einen komischen Vornamen. Ich war immer der Ausländer, aber ich habe immer gesagt, für irgendwas wird das später mal gut sein. Und wenn du diese Haltung hast, dann willst du dich auch nicht an deinem biologischen Alter festmachen, weil das hast du dir nicht ausgesucht, sondern du musst dann selbstwirksam sagen, okay, ich lege die Karten auf den Tisch, das ist finanziell, das geht sich aus, das schaffe ich nicht, da muss ich runter reduzieren, da muss ich weiterarbeiten, okay. Und dann akzeptieren, was ist. Mhm. Wenn Menschen endlich akzeptieren, was ist und nicht immer jammern, dann kommen sie in eine neue Stärke. Und eine neue Stärke bedeutet, gut, was mache ich als Nächstes? Und das kann auch ein kleiner Schritt manchmal sein, aber es ist eher diese Haltung, um die es geht. Es gibt kein Patentrezept, es geht um eine Haltung, dass man hat und aus dieser Opferrolle rausgeht.
Und dankbar sein, was man hat.
Ja, auf jeden Fall. Also mein Vater ist im Alter von 53 Jahren verstorben. Mhm. Der wäre dankbar gewesen, wenn er 60 wird. Ich wäre dankbar gewesen, wenn er 60 wird und nicht von heute auf morgen plötzlich verstirbt. Das heißt, es gibt so vieles, für das man dankbar sein kann. Und diese Dankbarkeit kommt aber auch, wenn man Dinge akzeptiert, wie sie sind. Also Akzeptanz bedeutet dankbar sein. Akzeptanz heißt nicht, die Dinge sind so, wie sie sind und alles ist scheiße, sondern die Dinge sind, wie sie sind. Und okay, ich bin dankbar für das, weil ich mein Leben bis jetzt dahin gebracht hat. Ich hätte dieselbe Person auch geboren werden können als Flüchtling irgendwo in Afrika, im Tschad. Der Tschad ist, je nachdem, wie man es ansieht, das ärmste Land der Welt oder das zweitärmste Land der Welt. Und wir haben nichts. Also so hätte es im Leben vielleicht auch landen können, wenn man am falschen Ort geboren worden wäre. Und das immer wieder zu reflektieren, ist, glaube ich, extrem wichtig, weil wir auch keine andere Alternative haben. Frust und langfristige Wut. Also Wut ist manchmal eine gute Emotion, um uns ins Tun zu bringen. Sie ist nicht kraftvoll, aber wenn wir zu lange wütend sind oder verärgert sind, dann wird das zu unserer täglichen Gesellschaft. Das tragen wir dann in uns. Wir sind dann wegen Dingen wütend, die vor 4 Jahren passiert sind, und Dinge, die in der Vergangenheit sind, halten uns immer noch am Fuß fest. Und das gilt es so schnell wie möglich abzulegen.
Ich verfolge dich ja schon eine Weile auf Instagram und du berichtest immer wieder mal von deinen Eltern. Die waren dir echt ein super Vorbild.
Ja, also was du so erzählst. Meine Mama lebt noch und die ist super. Also die ist pure Hoffnung. Die ist Wahnsinn, also was die gemeistert hat. Und ich durfte das halt aus erster Linie halt sehen alles. Also wir hatten wirklich kein Geld für nichts, aber wir hatten uns. Und das war das Wichtigste.
Schön. Dann habe ich mitbekommen, dass du auch bei der Female Future Force unterwegs bist. Magst du dazu noch was sagen?
Ich habe mir vor ein paar Monaten von der Female Future Force 7 oder 8 T-Shirts bestellt und habe beschlossen, bei jedem Auftritt, den ich habe, ein T-Shirt zu tragen. Und ich hatte letztes Jahr 182 Vorträge in 7 Ländern und habe jetzt beschlossen, diese Shirts zu tragen. Und egal, wenn ich auf einer Bühne bin, bei einer Keynote oder bei einer Podiumsdiskussion, werde ich immer gefragt, warum tragen Sie dieses Shirt? Und genau das ist Sinn und Zweck. Ich möchte es zum Thema machen, über das Frauenbild in dieser Welt zu sprechen. Und immer wenn ich auf einer Bühne bin und die Leute sagen, warum tragen Sie das Shirt, sage ich auch jedes Mal, um die Frauenquote zu heben. Denn wir haben immer noch eine Welt, in der es bei Vorträgen oder Diskussionen immer noch sehr männerdominierend ist, weil auch Frauen in ihrer Kindheit nie gelernt haben, dass sie auch das starke Geschlecht sein können. Am Tag unserer Geburt wussten wir nicht, ob wir Mann oder Frau sind. Wir sind geboren worden und dann haben wir in der Familie vielleicht gehört, in der Wirtschaft brauchst du Ellbogen, da musst du dich durchsetzen. Und es sind die Jungs, die sich durchsetzen, aber weniger die Mädchen. Dann wachsen wir heran und glauben, es braucht einen starken Mann in der Welt. Und wenn man dann oft mit Frauen spricht über Karrieresprünge und Weiterentwicklung, dann sprechen sie sich selbst immer sehr klein. Männer hingegen können nur 50% der Anforderungen bringen, aber sagen, das schaffe ich alles. Ja, ja. Und die andere Sache, die ich aktuell sehr problematisch sehe in der Welt, ist, wir alle sind aus dem Leib einer Frau geboren worden. Das ist wunderbar. Die Erde heißt nicht umsonst die Mutter Erde, weil sie Leben schenkt, und zwar bedingungslos. Aber es sind diese beiden Teile unseres Menschseins, das Frauenbild und die Erde, die wir aktuell mit Füßen treten. Das sehen wir beim Klimawandel, das sehen wir, wie wir Wirtschaft betreiben, wie wir mit den Schwächsten in unserer Gesellschaft umgehen. Und ich denke, dass das Frauenbild, die Gleichstellung, ist weit mehr als gleich viel verdienen und gleiche Rechte. Es geht darum, dass wir verstehen, dass es nicht darum geht, das eine oder das andere. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht um ein Sowohl-als-Auch. Wir müssen verstehen, dass was diese Welt heute benötigt, ist ein komplett neuer Zugang zu Menschen und einer neuen emotionalen Sichtweise auf die Welt. Was wir heute benötigen, sind keine Menschen mehr, die mit Ellbogen in die Welt rausgehen und versuchen, die Stärksten und Besten zu sein. Denn dadurch ist die Finanzkrise gekommen, dadurch ist der Klimawandel gekommen, immer das höher, schneller, weiter, noch mehr ausnutzen. Sondern was wir jetzt brauchen, ist diese empathische Fähigkeit zu erkennen, um was es wirklich geht und die Dinge in einem menschlichen Maß zuzulassen. Und da sind Frauen natürlich viel besser. Und ein besseres oder ein angepasstes Frauenbild, das schon längst überfällig ist, wenn wir das schaffen, dann haben wir eine Welt, in der wirklich Kinder eines Tages heranwachsen und unabhängig von ihrem Geschlecht ihre Möglichkeiten sehen. Ich habe erst vor kurzem, war ich in Deutschland in einer Stadt, gab es eine große Diskussion und dort hat man auch wieder festgestellt, dass ganz viele Mädchen, wenn es um den Bereich Technik geht, sagen Mädchen, na ich und Technik will ich nicht. Oder ich kann das nicht, ich bin da nicht gut, die Jungs sind besser. Das Verrückte ist, die ersten wenn man sich die Geschichte ansieht, aus dem Bereich der ganzen Computer- und der Softwareentwicklung. Die ersten Softwareentwickler der Welt waren Frauen. Mhm. Wie wir programmieren, haben Frauen damals festgelegt. Nur ein Kind wird geboren am Tag der Geburt und hört nicht diese Geschichte, sondern hört eher solche Sachen wie, weißt du, du bekommst Puppen zum Spielen und dein Bruder bekommt Lego-Technik. Und so werden wir geprägt und 20 Jahre später in der Wirtschaft sagen alle, warum haben wir so weniger gefahren in der Forschung, in der Technik, in Führungspositionen, dann versucht man Kampagnen zu machen für Windjobs für Frauen. Aber vergisst du, diese Person 20 Jahre des Lebens geprägt wurde, weil du eine Frau bist, steht dir 60% der Möglichkeiten in der Welt nicht offen. Wenn wir das klären und das hinbekommen, dann werden wir eine Gesellschaft haben, die auch auf diesen Planeten achtet und auf viele andere Dinge. Und ich als Mann habe mir jetzt mein Geschlecht nicht ausgesucht, aber ich versuche, die Fähigkeiten zu haben, dazu einzusetzen, darauf hinzuweisen. Und daher unterstütze ich die Female Future Force sehr, sehr stark.
Danke, Ali.
Gerne.
Ja, wir brauchen viel mehr Wildfangmädels als brav lächelnde, nickende Mädchen.
Ja.
Gut. Zum Abschluss. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt, genau. Und was machst du so?
Ja, der Econ Verlag aus Deutschland hat mich vor 2 Jahren gebeten oder hat damals von meiner Geschichte gehört, eben Flüchtling, Schulabbrecher und dann doch noch irgendwie die Kurve gekratzt und hat damals zu mir gesagt, dass in dieser heutigen Welt, wo die Menschen oft so verzweifelt sind, es genauso ein Buch benötigt, welches echt ist, real ist. Es ist nicht in einer amerikanischen Geschichte, sondern es ist in Europa passiert. Und hat mich damals gebeten, quasi meine Geschichte zu schreiben, aber auch zu schreiben, wie ich das Unternehmen Whatcha-Do aufgebaut habe. Welche Prinzipien waren das? Welche Dinge waren das, auf die ich geachtet habe? Warum die Arbeit mit der Jugend? Warum dieses Gleichstellungsdenken, das ich habe? Und so ist das Buch damals entstanden. Also das war wirklich, es ist an mich herangetragen worden. Ich habe damals gedacht, ich bin zu jung vielleicht für eine Autobiografie. Und da steht quasi meine Lebensgeschichte drin, aber mit allen Prinzipien und Methoden und Techniken, wie ich es geschafft habe, trotz Dinge wie Schulabbruch, 40 Jobs, orientierungslos, ich habe das Kind gestottert und. Welche Dinge es dann sind, die dich zu dem machen, wer du dann bist? Also all das, über die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, in Kürze, ja. Dort ein bisschen ausführlicher.
Schön, super. Wo kann man dich noch finden, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte oder dich, fehlt mir das Wort.
Finden möchtest?
Finden. Folgen. Folgen. Wenn man
Folgen. Also ich freue mich über Follower auf Instagram, auf Facebook, eigentlich auf allen Social Media Channels, aber das sind die beiden stärksten für mich. Dann auf meiner privaten Website www.ali.do, also ali.do, steht so ziemlich alles über mich drauf, was die Leute interessiert, auch Termine, wo ich unterwegs bin. Ab September bin ich wieder bis Ende Dezember zwischen Deutschland, Österreich, Schweiz, eigentlich Europa unterwegs. Genau, da bin ich zu finden.
Schön. Ali, ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte dir stundenlang zuhören.
Danke schön, dass du dich gefreut hast. Ich wünsche dir alles Gute mit dem Podcast.
Ja, danke schön.
Danke dir nochmal, mein Lieber.
So, ich hoffe, du konntest aus der heutigen Folge etwas für dich mitnehmen. Vielleicht sogar ein wenig Motivation loszugehen, um etwas zu finden, das dich erfüllt. Auf jeden Fall, folge deinem Herzen. Unbedingt. Und falls du das Gefühl hast, nicht voranzukommen oder dass dich etwas blockiert, schau doch einfach mal auf meiner Website www.julieschäfer.de unter Blockadenlösen vorbei. Vielleicht kann ich dich dabei unterstützen. Und da ich das mit dem Hinweis für eine Bewertung für meinen Podcast ja so wahnsinnig gerne mache, mache ich das mal anders.
Du, wusstest du schon, der Julie ihren Podcast kann man bewerten.
Was? Bewerten?
Na, bewerten. Auf iTunes mit 5 Sternen.
Ach so.
Ja, es wäre gut, wenn du das machen darfst, weil dann freut sich die Julie.
Okay, machen wir. Prost.